Karl May, die Liebe des Ulan, Kapitel 66. Bei diesen Worten trat er einen Schritt zur Seite, denn ein Toter, dessen Gesicht nach oben gekehrt war, schien ihn drohend anzugrinsen. »Man hat mich, den Kaiser, überfallen. Ein todwürdiges Verbrechen, Majestät. Die Menschen sind getötet worden, nur einer lebt, dort bei meinem Kutscher liegt er gebunden. Man wird ihn verhören.« »Ich lege ihn auf die Folter, Sir. Man hat bereits heute beschlossen gehabt, meine Marschälle zu überfallen. Die Untersuchung wird erweisen, ob eine einfache Räuberei oder vielleicht ein tiefvergehendes Komplott zugrunde liegt. Ich werde das Komplott entdecken, Sir. Sie? Sie werden nichts entdecken. Sie sind weder ein Held des Geistes noch des Schwertes. Ich werde die Untersuchung in andere Hände legen.« »Doch haben Sie morgen Vormittag 8 Uhr auf dem Meierhof Jeannette bei mir zu erscheinen, um das Protokoll in die Feder zu nehmen.« »Ich werde bereits 7:45 dort sein, Majestät. Übrigens danke ich Ihnen, dass Sie so schnell auf dem Kampfplatz erschienen sind. Jeder Ihrer Leute hat eine Laterne mit. Ah, wer hat das angeordnet?« »Ich selbst, Sir.« Bei diesen Worten warf sich der Mann ganz gewaltig in die Brust. »Weshalb? Weil man da besser sieht, wo man hinhaut?« »Ein sehr triftiger Grund, mein Guter.« »Ja, Sir, und weil man auch besser sieht, ob er wirklich tot ist.« »Wer?« »Der, mit dem man kämpft.« Die Marschälle wandten sich ab. Sie mussten sich alle Mühe geben, um das Lachen zu verbeißen. Der Kaiser aber blieb ernst und sagte im freundlichen Tone, »So recht, ein Vorgesetzter muss seinen Untergebenen alle Pflichten erleichtern, besonders wenn sie so schwer und blutig sind wie diejenige, welche heute von ihnen erfüllt werden sollte. Verstehen Sie, mit Wagen umzugehen? Ausgezeichnet. So setzen Sie vor allen Dingen unsere Wagen und Geschirre instand. Dann säubern Sie die Straße von den Leichen und nehmen den Gefangenen scharf in Obhut, den Sie mir morgen früh bringen müssen.« Jetzt wendete sich der Kaiser ab. Er sah Königsau in der Nähe, bei dem die Offiziere standen, um ihm abermals Worte des Dankes zu sagen. »Sind Sie verwundet, Kapitän?« fragte Napoleon. »Nein, Majestät«, lautete die Antwort. »Wunderbar, ich glaube, dass keiner von uns auch nur geritzt worden ist.« »Keiner«, bestätigte Grouchy. »So haben wir von einem großen Glück zu sagen. Lassen Sie uns nun vor allen Dingen nach unseren Damen sehen.« Er trat zu seinem Wagen. Wie gern wäre Königsau an seine Stelle getreten. Dies ging aber nicht an, und da die beiden Marschälle auch zu ihren Wagen zurückkehrten, so beschäftigte er sich damit, seine in der Hitze des Kampfes fortgeworfenen Pistolen wieder zu suchen. Ney traf die Baronin in ganz gefasster Stimmung. Sie war zwar anfangs tödlich erschrocken, hatte aber dann die Augen geschlossen und in Ergebenheit den Erfolg abgewartet, der glücklicherweise ein guter war. Ebenso war es mit Frau Richemont. Ihr Schreck war kein geringer gewesen. Als Grouchy den Wagen verlassen hatte, war sie in Ohnmacht gesunken, aber das Getöse des Kampfes hatte sie wieder aufgeweckt. Königsau war ihr dann wie ein rettender Engel erschienen. Jetzt, da der Marschall sie nach ihrem Befinden fragte, gab sie nur den Wunsch zu erkennen, zu wissen, wie ihre Tochter die Gefahr überstanden habe. Bei dieser war es anders. Als der Kaiser an den Wagen trat, fragte er, »Mademoiselle, ich bedauere diesen Vorfall außerordentlich. Darf ich fragen, wie Sie sich befinden?« »Oh, ich bin sehr schwach, Sire«, hauchte sie. »Ah, Jan Horn, frage die Damen nach einem Flakon.« »Das wird nicht genügen, Majestät«, sagte Margot leise. »Nicht? Warum, Mademoiselle?« »Ich glaube, ich bin verwundet.« »Mein Gott, ist es möglich? Jan Horn, eine Laterne, schnell, schnell!« Der Kutscher riss die Wagenlaterne herab. General Gourgaud nahm sie ihm ab und leuchtete von drüben in den Wagen, während Napoleon von hüben den Schlag öffnete, um nachzusehen, ob sie recht habe. Ja, da lag sie in der Ecke, bleich wie der Tod. Von ihrer Schulter floss ein Blutstrom über die Brust herab bis in den Schoß und von da dann weiter nieder auf den Boden des Wagens. »Gott, sie hat einen Schuss erhalten«, rief der Kaiser. »Wann ist das gewesen?« »Der letzte, Sire, welcher sie treffen sollte«, hauchte sie. »Er ging an mir vorüber und in den Wagen. Was tun wir, General?« Napoleon war außer sich, ganz ratlos. »Wäre es nicht ratsam?« Das wollte der Generaladjutant antworten. Margot aber bat, »Bitte, Mama her.« Da lief der Kaiser selbst zu Grouchys Wagen. Der Marschall wollte denselben eben verlassen, um sich nach Margots Befinden zu erkundigen. Frau Richemont sah den Kaiser kommen. Brachte er etwa eine schlimme Botschaft? »Mein Gott, Sire, ist etwas geschehen?« fragte sie. »Oh, Madame, man muss doch nicht verzagen«, antwortete er. Es ging ihm wie so vielen großen Männern. In solchen Verhältnissen sind sie ungeschickt wie die Kinder. Anstatt die Mutter zu beruhigen, machte er die Sache noch schlimmer, als sie eigentlich war. »Nicht verzagen, oh Sire, was ist mit Margot?« rief Frau Richemont. »Es ist ja nur die Kugel, welche mich treffen sollte.« »Getroffen, getroffen ist mein Kind?« »Ja, Madame, zwar schwimmt der ganze Wagen von Blut, aber...« »Mein Kind, meine Tochter, ich komme!« Sie sprang aus dem Wagen, schob den Kaiser einfach zur Seite und eilte davon. Napoleon blickte Grouchy erstaunt an. »Haben Sie gesehen, Marschall?« fragte er ganz betroffen. »Allerdings«, antwortete dieser lächelnd. »Und ich habe es ihr doch so zart wie möglich beigebracht.« »Zart zur Bewunderung, Sire.« »Ich habe sie so vorsichtig darauf vorbereitet.« »Höchst vorsichtig, Majestät.« »Und doch war sie wie im Fieber. Oh, diese Frauen, besonders die Mütter.« »Ja, die Töchter pflegen sanfter zu sein, Sire.« »Gewiss, gewiss, lieber Marschall, wie zart lag diese Margot im Wagen.« Wie sanft sagte sie, dass sie verwundet sei. Aber diese Mütter, sie sind gerade wie die Löwinnen. Sehen Sie, da bricht noch eine aus dem Käfig. Er sah mit Schreck, dass jetzt auch die Baronin ihren Wagen verließ. Auch diese will nach ihr sehen, sagte er. Ein Arzt wäre besser als 10 Mütter. Meinen Sie nicht auch, Marschall? Diese Frage war an Ney gerichtet, welcher bestürzt herbeitrat. »Allerdings, Sire«, antwortete er, »ist die Dame denn verwundet?« »Ja, leider. Die letzte Kugel, welche auf mich gezielt war, hat sie getroffen.«
»Welch ein Unglück. Ist die Wunde schwer?«
»Mein Gott, der Wagen schwimmt«, antwortete der Kaiser. »Da sollte man sofort aufbrechen.« »Ja, sofort aufbrechen«, stimmte der Kaiser bei.
»Oder sofort einen Boten fortjagen nach dem Arzte«, meinte Grouchy.
»Ja, einen Boten, schleunigst fort, nach dem Arzte«, sagte der Kaiser.
Die großen Kriegshelden wussten hier, den Kaiser selbst an der Spitze, keinen Rat, nur weil eine Dame die Verwundete war.
»Jan Horn, einen Eilboten nach dem Chirurgen«, befahl der Kaiser.
»Wohin, Sir?« fragte der treue Kutscher.
»Dahin, wo am schnellsten einer zu finden ist.« »Um Gottes Willen, Sir«, meinte Ney. »Ehe der Chirurg kommt, kann sie sich verblutet haben. Man muss sofort nach Jeannette aufbrechen.«
»Jan Horn, sofort aufbrechen nach Jeannette«, gebot der Kaiser.
Der Kutscher stand wirklich im Begriff aufzusteigen und fortzufahren, ohne sich darum zu kümmern, wie es im Wagen aussah, wer auf den Tritten desselben stand und wo sein Kaiser blieb. Da aber erschien ein Retter in der Not. Königsau war es. Er hatte seine Pistolen gesucht und war dann mit Florian in die Büsche gegangen, um die Flinte zu suchen, welche sein Gefangener weggeworfen hatte. Jetzt kehrte er zurück. Er hörte sich gerufen.
Als Frau Richemont zu Margot gekommen war, hatte sie der Schreck bei dem Anblicke ihrer Tochter beinahe zu Boden gerissen. Aber sie fasste sich mit Gewalt, ergriff Margots Hand und sagte, die Tränen zurückdrängend, »Kind, mein gutes Kind, ist es gefährlich?« »Ich glaube nicht, liebe Mama«, lispelte das Mädchen. »Nicht? Gott sei Dank, wo bist du getroffen?« »Vorn an der Schulter oder Achsel. Ich weiß es nicht, wie man es nennt.« »Tut es weh?« »Nein, gar nicht. Aber ich bin sehr müde. Ich möchte schlafen, liebe Mama.« »Lass es mich sehen.« Sie stieg in den Wagen, um die Wunde zu untersuchen. Da kam die Baronin hervor. Diese war gefasster und also geschickter zur Hilfe. Aber das Blut floss so reichlich, dass die Wunde auf diese Weise nicht untersucht werden konnte. »Um Gottes Willen, was tun wir?« fragte Frau Richemont. »Hörst du, liebe Cousine, man will fortfahren.« »Wo ist Hugo?« flüsterte das Mädchen. »Hugo, ja. Willst du ihn haben, Margot?« »Ja, Mama, er kennt die Wunden.« »Aber Kind, ein Herr«, meinte die Baronin. »Er ist mein Verlobter. Lieber soll er mich ansehen als der Kaiser.« Das wurde zwar in schwachem, aber sehr bestimmtem Tone gesprochen. Darum trat die Baronin zurück und blickte sich um. Sie sah den Leutnant eben näher treten und rief ihrer Rolle als Verwandte treu bleibend, »Lieber Cousin, bitte, Ihre Hilfe wird gebraucht.« »Hilfe?« fragte der Kaiser den Marschall Ney. »Ist der Kapitän auch Arzt?« »Möglich, Sire, ein Seemann muss oft sehr viel verstehen.« »Meine Hilfe, wozu?« fragte Königsau. »Es gibt eine Verwundete.« »Eine Verwundete? Mein Gott, doch nicht etwa?« Er hätte im ersten Schreck fast den Namen Margots genannt, doch nahm er sich zusammen und trat an den Wagen, wo ihm die Mutter Platz machte. Es war den beiden Damen noch nicht eingefallen, den Überwurf zu entfernen, welcher um Margots Schultern lag. Königsau tat dies sofort. Die Baronin musste leuchten. Als er die Heißgeliebte so bleich und schwach in den Kissen liegen sah, wurde es ihm Angst und Bange. Das Blut floss noch immer. »Margot, meine Margot«, sagte er, ihr schwaches Händchen ergreifend, »hast du Schmerzen?« »Nein, lieber Hugo«, flüsterte sie mit einem himmlischen Lächeln und einem unendlich sanften, milden Aufschlag ihrer Augen. »Es ist ein Schuss?« »Ja, der letzte.« »Welcher den Kaiser treffen sollte?« »Ja, Hugo.« »So ist es noch nicht lange her, Gott sei Dank. Darf ich nachsehen?« »Ich bitte dich darum.« Er betrachtete die Wunde sehr sorgfältig und sagte dann um vieles beruhigter, »Bitte, Ihre Taschentücher, meine Damen, es ist nur ein Streifschuss, aber die heftige Blutung hat die Patientin sehr geschwächt. Ich werde einstweilen einen Notverband anlegen, um das Blut möglichst zu stillen.« »Es ist also nicht gefährlich?« fragte die Mutter. »Nein«, antwortete er, »aber wohl sehr schmerzhaft?« »Ihre Kräfte werden zureichen, es auszuhalten.« »Oh, ich danke Ihnen, lieber Kapitän.« Sie wäre bald an dem Geheimnisse zum Verräter geworden. Unterdessen hatten die Helden und Recken von Le Chêne die Wagen wieder instand gesetzt. Die zerbrochenen Deichseln waren verbunden, das zerrissene Riemenwerk fürs Erste wieder haltbar gemacht und statt der verwundeten oder getöteten Pferde andere eingeschirrt worden. Man hatte auch die Seile entfernt und die Leichen zur Seite geschafft. Wäre die Verwundete nicht gewesen, so hätte man aufbrechen können. Da endlich verließ Königsau den Wagen und kam auf den Kaiser zu. »Ich sehe, dass Sie auch Arzt sind, Kapitän«, fragte dieser. »Nicht Arzt, Sire«, antwortete er bescheiden, »obgleich ich so leidlich verstehe, den ersten Verband an eine Wunde zu legen.« »Wie ist's? Doch nicht gefährlich, hoffe ich.« »Bis jetzt nicht, aber durch den allzu starken Blutverlust kann Gefahr eintreten.« »Ah, was tun wir? Kommen wir bis Jeanette?« Sofort nicht. Es muss vorher ein sorgfältigerer Verband angelegt werden, als es im Wagen und unter den gegenwärtigen Umständen möglich war. Aber was raten Sie uns da, Kapitän?
Es befindet sich unweit von hier eine Schenke, Sir.
Gut, Sie meinen, dass wir dort Halt machen?
Ja.
Was für ein Mann ist der Wirt?
Es ist nur eine Wirtin mit ihrer Tochter dort, arme, aber brave Person, wie es mir geschienen hat.
Sie kennen sie?
Nein, ich war erst einmal dort, heut am Nachmittage.
So versuchen wir es, Kapitän, aber wie fortkommen, meine Herren?
Ich borge mir von diesem guten Mäher von Le Chêne ein Pferd, meinte der Generaladjutant.
Und ich ebenso, sagte Ney. So erhalten Majestät Platz in meinem Wagen.
Aber unser tapferer Arzt und Kapitän?
Ich muss bei der Patientin bleiben, Sir.
Recht so, immer am Platz seiner Pflicht.
Und Madame Richemont?
Darf ich nicht bei Margot sein? Wendete diese sich an Königsau.
Madame, denken Sie an das Blut, meinte diese.
Ich lade die beiden Damen zu mir ein, sagte Marschall Grouchy.
Somit hatte ein jeder seinen Platz gefunden, nur der brave Florian war nicht mit erwähnt worden. Er wusste sich aber selbst zu helfen. Er trat an den kaiserlichen Wagen und sagte zu Jan Horn,
»Nicht wahr, Kamerad, Sie haben sich brav mitgewehrt.«
»Ja, sogar mit der Peitsche.«
»Nun, so werden Sie einen wackeren Kollegen nicht auf der Straße sitzen lassen.«
»Nein, versteht sich. Wohin gehören Sie?«
»Nach Jeanette.«
»Ach ja, der Kaiser bleibt dort, folglich ich auch.
Das wissen Sie bereits.«
»Ja, und so hoffe ich, dass Sie ein Glas Wein mit mir leeren werden.«
»Gewiss, mit braven Kameraden trinkt man gern, aber hören Sie, der Kaiser wird soeben Abschied nehmen.«
Napoleon war zu den Helden von Le Chêne getreten. Sie bildeten eine lange Reihe, die Pferde in der linken am Halfter hinter sich und in der rechten die Laterne. So boten sie einen eigentümlichen Anblick dar.
»Monsieur«, sagte der Kaiser, »Sie haben mir einen Dienst erwiesen. Ich danke Ihnen. Auf dieser Straße soll, solange ich regiere, kein braver Bürger wieder angefallen werden. Gute Nacht!«
»Schreit, vive l'Empereur«, befahl der Mäher.
»Vive l'Empereur«, brüllten alle.
»Schwingt die Laternen hoch aber.«
Sie schwangen die Laternen, dass diese zusammenklirrten.
»Er hat gute Nacht gesagt, schreit auch gute Nacht.«
»Gute Nacht«, riefen sie.
Und unter diesem Laternengeprassel, diesem Vive l'Empereur und gute Nacht schreien, setzte sich der kurze Wagenzug in Bewegung, diesmal aber langsam. Der Kaiser war mit seinen Marschällen der Gefahr entgangen, welche ihnen gedroht hatte. Eine einzige Seele hatte büßen müssen. Sie lag drinnen im Wagen, matt und bleich. Aber sie lag nicht in den seidenen Kissen, sondern in den viel süßeren und weicheren Armen des Geliebten.
»Meine Seele, schläfst du?« flüsterte er.
»Nein, mein Hugo.«
»Hast du Schmerzen?«
»Gar nicht.«
»Glut oder Frösteln?«
»Nein, ich bin so glücklich.«
»Ja, das kenne ich. Es ist der Beginn jenes unendlichen Glückes, welches das entfliehende Leben uns empfinden lässt. Es ist, als habe man Schwingen, welche einen in eine Unendlichkeit von seliger Lust und Wonne tragen. So fliegt man fort und immer weiter mit den entschwindenden Lebensgeistern, bis der Körper zurückbleibt, starr, tot, verlassen von der Seele, welche den kühnen Flug unternommen hat, hinein in die Ewigkeit.
Du denkst, ich sterbe, Hugo?
Oh nein, du wirst leben, noch lange leben und glücklich sein.
Aber nur bei dir und mit dir.
Sie lehnte den Kopf an seine Schulter. Er strich leise, leise mit der Hand über ihre Wangen und über die Fülle ihres schönen Haares. Er saß neben ihr und achtete nicht darauf, dass er in ihrem Blute saß.
»So fahren wir im kaiserlichen Wagen, Hugo«, sagte sie leise,
»aber einer besseren Zukunft entgegen als er.«
»Glaubst du das?«
»Ja,
Ich weiß, dass wir Deutsche siegen werden. Er ist zu schnell zurückgekehrt. Man wird den großen Adler wieder fangen. Man wird seine Krallen in Ketten und seine Schwingen in Fesseln legen, welche er nicht wieder zerreißen kann. Der, welcher der Welt jahrzehntelang Gesetze gab, wird wie Prometheus angeschmiedet werden, ohne Hoffnung auf Erlösung. Wie grausam, er ist doch auch ein Mensch. Ja, ein Mensch, heute auch gegen dich. Hugo, Margot, bist du eifersüchtig, mein Lieber? Nein, ich weiß, dass ich dir teurer bin als alle Kaiser der Welt. Das weißt du, das glaubst du? Ja. Oh, wie macht mich das glücklich, denn was du glaubst, das ist auch wahr. So lass uns dieses Glück festhalten, so wie ich dich fest in meinen Armen halte. Sie schmiegte sich, so fest es ihre geschwächten Kräfte erlaubten, an ihn, und ihre Lippen fanden sich zu einem leisen, aber desto innigeren Kusse. Da hörte man die Stimme Florians. »Hier ist das Haus der Witwe Marmont, wo wir halten sollen«,